Herzlich willkommen zu Second Bloomers. Hier geht es um die berufliche Umorientierung und wie deine Karriere neu aufblühen kann. Ich bin Julia Pall-Schönwein und ich wünsche euch ganz viel Inspiration und Ermutigung durch diese Episode.
Heute geht es speziell um den Wechsel des Lebens- und Arbeitsmittelpunktes. Und ich freue mich heute, Svenja Stapper begrüßen zu dürfen. Sie lebt in Portugal, nachdem sie 2021 ausgewandert ist. Heute ist sie selbstständig als virtuelle Assistenz und Auswanderungsbegleiterin für Portugal für deutschsprachige Kunden. Davor war sie in Deutschland angestellt, in einer Kommunikationsagentur und Architekturbüro tätig und zwischendurch als digitale Nomadin in der Welt unterwegs. Herzlich willkommen, Svenja.
Hallo, freue mich sehr, dass ich heute da sein darf.
Ja, ich freue mich auch. Du bist ja online aus Portugal zugeschaltet.
Genau, in der Nähe von Lissabon bin ich, bei Cascais.
Ah ja, ach so, gar nicht direkt in Lissabon, das war mir gar nicht so.
Ja, es ist eine halbe Stunde. Ja.
Also da war ich auch wenigsten. Schon.
Ja, schön.
Also eine Stunde Zeitverschiebung, ne? Du bist eine Stunde vorher.
Ja.
Während ich gerade in Berlin sitze, wie ist denn das Wetter bei euch?
Ja, ich wünschte, ich könnte jetzt sagen, wie immer blauer Himmel, aber heute auch ein bisschen bewölkt.
So, okay.
Aber ich war eben schon draußen und es ist wunderbar warm. Also ich glaube, wir haben so 15, 16 Grad.
Okay, nee, da können wir hier nicht mithalten. Das ist schon richtig winterlich hier, ordentlich winterlich mit Windchill-Faktor. Zu diesem Aspekt kommen wir dann gleich auch noch.
Ja.
Als erstes würde ich erstmal auf deine erste Karriere eingehen. Ja, also du hast ja Innenarchitektur studiert und warst dann auch erstmal in Deutschland tätig im Bereich weitesten Design und Architektur,
ja,
im kreativen Bereich. In Deutschland gearbeitet und dann hat es dich aber in die Ferne gezogen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja.
Und woher kam denn dieser Ruf in die weite Welt?
Da muss ich ein paar Jährchen zurückgehen, wenn das okay ist.
Ja, klar.
Also, ja, also ganz normal habe ich erstmal diesen Karriereweg gemacht. Man macht Praktika, man studiert, hat den ersten Job und so, aber tatsächlich kam es im Studium das erste Mal, dass ich irgendwie diesen Drang hatte, ich will noch mal mehr machen, mehr sehen und habe mich getraut, so ein Auslandssemester zu machen. Mit einer Freundin zusammen und dann war ich ein paar Monate in England und das war so anders und groß und eine andere Sprache und ja, das war schon sehr aufregend, aber dann habe ich bei dem Auslandsaufenthalt zwei Brasilianerinnen kennengelernt und dann haben die uns halt ein Jahr später nach Brasilien eingeladen und dann war es um mich geschehen. Also dann fand ich das so cool, einfach komplett anderen Teil der Welt zu sehen, anderer Kontinent. Ich hatte das erste Mal so ein Backpack auf und bin irgendwie mit so Überlandbussen gefahren und ich habe nichts verstanden und so. Und ich fand diese Herausforderung einfach richtig toll. Also ich bin als, glaube ich, anderer Mensch damals schon so zurückgekommen mit ganz viel mehr Mut und auch, ja, diesen Wille halt die Welt zu sehen. Ich will nicht die ganze Zeit in so einem Büro sitzen und vor mich hinarbeiten.
Mhm.
Zweimal im Jahr vielleicht irgendwie in Urlaub fahren.
Ja.
Da ist es, glaube ich, der Samen, wie sagt man, gepflanzt worden.
Ja. Ja, gut, ich meine, damals warst du ja dann erstmal nur Touristin, Backpacker, Touristin.
Ja.
Da genau. Kann man ja auch schon einiges erleben. Aber der Aspekt, dass ich will dort auch arbeiten oder unterwegs sein und arbeiten.
Ja, kam ein bisschen später.
Genau, also wo kam das her?
Also das ist ja, theoretisch geht das ja gar nicht. Also so in meinem Kopf hatte ich das damals ja nicht klar. Ich lebe jetzt im Ausland. Also es hat schon ein paar Jahre gebraucht. Ich hatte nach meinem Masterstudium bin ich eine Soloreise nach Neuseeland angegangen. Und da habe ich die ersten Menschen getroffen, die mit so einem Auslandsvisa in Neuseeland arbeiten durften.
Work and Travel,
solche Sachen.
Okay.
Also ich habe das damals noch nicht gemacht. Ich habe erstmal nur Tourismus. Aber habe da schon die ersten gesehen, die aus dem Ausland kamen, in Neuseeland gelebt haben und da gearbeitet haben. Also ihr Leben sich da so aufgebaut haben. Und dann fand ich das auch irgendwie richtig interessant. Ich hatte aber keinen Plan, was ich machen sollte. Und hatte von meiner alten Professorin aus der Uni einen Job angeboten bekommen. Und bin ich halt für diesen Job wieder zurück, weil die Sicherheitsgefühl da war und ich keinen Plan hatte, wie macht man das denn jetzt überhaupt im Ausland? Und ich habe ja Innenarchitektur studiert. Ich dachte, ich muss das arbeiten. Ne? Das ist jetzt mein Job bis zur Rente so ungefähr. Und dann habe ich diesen neuen Job angefangen und ich wusste schon nach 3 Monaten, ich kann das nicht, ich will das nicht. Ich habe mich einfach total eingeengt gefühlt bei diesem Gedanken, ich mache das jetzt hier 40 Jahre, da hat sich mir alles zugeschnürt, weil es war gar kein Raum mehr für Entdeckung, für Wachstum, persönliche Entwicklung, so andere Sachen sehen. Und dann, ja, ist es halt so gekommen, dass ich einfach mal gegoogelt habe. Wie kann ich denn im Ausland arbeiten? Ich bin ganz gut so in der Organisation, Projektmanagement, also auch in den Jobs, wo ich war, wurde ich irgendwie immer in diese Projektorga gepackt, was ich eigentlich ganz cool fand, weil mir das echter fällt. Ja, und dann habe ich gegoogelt und dann kam diese virtuelle Assistenz raus, was ich auch teilweise heute noch mache. Also virtuelle Assistenz ist die Orga oder Büroorganisation für andere Einzelunternehmer oder Entrepreneure, die ihr eigenes Business haben, diesen ganzen Orga-Kram gar nicht mehr hinkriegen oder halt in das, was sie anbieten, mehr Zeit reinstecken wollen und nicht um den ganzen Background. Und das kann man online, remote machen. Dafür muss ich nicht irgendwo bei jemandem im Büro sitzen. Das kann ich auch von woanders machen. Und ich habe das dann von Bali aus gemacht. Also ich habe dann tatsächlich gekündigt am Ende diesen sehr sicheren Job, unbefristet in Stuttgart. Und habe gedacht, nee, das andere reizt mich irgendwie viel mehr. Also war auch lange Vorbereitungszeit, so 6 Monate habe ich mir gegeben und dann habe ich es einfach mal probiert und ich bin heute immer noch irgendwie nicht in Deutschland. Also
ja, und also das nennt man ja heutzutage digitales Nomadentum oder du warst dann eine digitale Nomadin.
Ja.
Gibt es ja noch gar nicht so lange diesen Begriff. Ist dann also diese virtuelle Assistenz ist so ein typischer Job, den digitale Nomaden machen?
Ja, schon. Also da kann jeder ja mit anfangen. Ich brauchte da jetzt auch nicht mein Studium für. Mhm. Ich muss auch nicht Buchhalterin sein, sondern du musst einfach so das Talent zum Organisieren haben. Verlässlichkeit auf jeden Fall. Also es sind andere Unternehmen, kleine Unternehmen, also Einzelpersonen, die sich auf dich verlassen. Ne? Das ist die Unterstützung. Da musst du schon für da sein.
Ja.
Aber ja, das kann irgendwie jeder machen.
Ja, und man muss ja auch dann diese Zeitzonen berücksichtigen. Also du warst ja dann in Bali. Das war ja dann auch nicht gerade um die Ecke. Hast du damals auch schon dann deutschsprachige Kunden gehabt? Also, also jetzt irgendwie dort aus dem Bereich?
Nee, also tatsächlich war das auch meine alte Chefin, also für die ich weiterhin so Projektassistenz gemacht habe. Das war mein Cousin, für den ich Webdesign mitgemacht habe. Also ich habe das ganz vielen Leuten vorher erzählt und durch mein LinkedIn-Netzwerk habe ich eine Kundin gewonnen von Anfang an. Also ich bin wirklich nach Bali und hatte schon Einkommen. Also schon ziemlich cool gewesen, also ganz glücklicher Start, so den man da hingelegt hat. Ich habe mich da 6 Monate sehr, sehr doll noch vorbereitet, so Social-Media-Präsenz, Website, mit Leuten gesprochen und so. Schon viel gewesen, ja.
Und war es dann auch so toll, wie du es dir vorgestellt hast in Bali?
Im ersten Jahr auf jeden Fall. Also es war ein so krasser Unterschied zu dem Leben, was ich vorher hatte. Also dieses bestimmt, wann ich aufstehen muss, damit ich dann rechtzeitig bei der Arbeit bin. Und dann abends hatte ich höchstens Zeit, zu Zumba-Stunden zu gehen oder irgendwie einkaufen. Und dann sonntags habe ich mich gefühlt so, ich habe eigentlich gar keine Lust auf morgen und die E-Mails öffnen. Und das war einfach gar nicht mehr. Ich hatte den ganzen Tag, war ich selbstbestimmt unterwegs, konnte machen und tun, was ich wollte. Habe zwischendurch gearbeitet, aber an Orten, wo die Sonne scheint, wo ich eine Kokosnuss trinke, wo ich irgendwie Füße im Pool halte und abends mir einen Sonnenuntergang anschaue. Ich habe wirklich das, was in meinem Träumen mal war, dass das wirklich so geklappt hat. Und es machen so viele und ich habe ganz, ganz viele tolle Leute kennengelernt, die ja auch diesen Freiheitsgedanken oder diesen Wachstumsgedanken dahinter haben. Mhm. Ja, und die Balinesen sind super freundlich und zuvorkommend und höflich. Und wenn man dann so ein paar Wörter spricht und sich das Essen bestellen kann, das ist irgendwie total süß dann. Also es war echt schön. War eine schöne Zeit.
Ja. Und dabei ist es ja nicht geblieben. Du bist ja dann weitergezogen nach Australien, richtig?
Nach Australien, genau. Also in Bali muss man auch dazu sagen, ne, man darf da jetzt auch nicht einfach so bleiben oder wohnen. Du musst dir schon ein Visa besorgen oder Verlängerung kaufen oder so, aber ich bin dann nach ein paar Monaten weiter und hatte für Australien ein Work-and-Travel-Visum. Irgendwo in meinem Kopf habe ich gedacht, ich bleibe in Australien.
Das gilt dann für wie lange und wie alt warst du da?
Ich war noch 30, also man kann, glaube ich, bis 31 das beantragen. Mhm. Vor Corona war das so. Nach Corona haben sie, glaube ich, die Regeln geändert. Und dann darfst du 12 Monate bleiben. Und ich meine, es ist wirklich Work and Travel, also 6 Monate arbeiten, 6 Monate reisen, aber bin ich mir nicht mehr sicher.
Mhm.
Ich bin auf jeden Fall 5 Monate geblieben, bis ich gesagt habe, ich arbeite eigentlich wieder viel mehr, um mir diesen Lebensstandard hier leisten zu können. Australien ist natürlich eine ganz andere Hausnummer als Bali. Und dann habe ich am Ende gesagt, nee, das ist es irgendwie doch nicht. Bin nach 5 Monaten wieder zurück nach Bali und dann kam halt Corona.
Und oh Gott, da warst du gerade in Bali. Oh.
Ja, das war ein bisschen gruselig, wie so die Flughäfen um dich rum zugemacht haben. Und dann bin ich mit dem letzten Katar-Flug raus Ende März und dann kam auch schon die Flieger von Angela Merkel, die standen da auch. Das war schon ein bisschen übel. Ich bin dann aber zurück nach Deutschland, weil meine Mama, ne, wollte mich auch irgendwie da haben und es war sehr unsicher und dann kommt wieder dieses Sicherheit, Deutschland, meine Familie, ich weiß, wie alles läuft und auch in Krisensituationen verstehe ich es, glaube ich, im eigenen Land besser, was abgeht, als irgendwo am Ende der Welt in einem, ja, dritte Weltland gefühlt. Dann war ich 2020 erstmal wieder in Deutschland.
Aber nicht so lange, denn
Spannungskurve aufbauen.
Genau, da kam die nächste Idee.
Ja, da kam die nächste Idee. Also wie gesagt, ich war immer noch als virtuelle Assistenz tätig. Ich hatte mittlerweile richtig viel Kunden, weil ich mich spezialisiert habe oder auch die Außenwerbung gemacht habe, dass ich das für Architekten und Designer mache, weil ich einfach diesen Background habe, weil ich die Programme bedienen kann, weil ich weiß, wie man Layouts und Pläne und Wettbewerbe und sowas macht. Und ich behaupte, da bin ich noch eine echt von den wenigen, die aus der Kreativbranche kommt. Und deswegen hatte ich eine ganz coole, ja, Zielgruppe auch, die mich dann auch gefunden hat über die Keyword-Recherche bei Google. Und genau, ich hatte sehr, sehr viel zu tun in der Corona-Zeit. Auf einmal war alles irgendwie online und Zoom. Aber halt leider auch in Deutschland ist das Leben als Selbstständiges, habe ich dann das erste Mal festgestellt, schon sehr teuer. Was da so an Krankenversicherung so auf mich zukam. Mhm. Die war teilweise höher als das kleine Zimmer, was ich mir irgendwie leisten konnte. Deswegen habe ich das da auch, ja, nicht wirklich genießen können, die Zeit. Und wie gesagt, ich konnte mir das ja vorher schon irgendwie nicht vorstellen, wie ich dann ein Leben lang irgendwie in Deutschland bleibe. Ich hatte immer sowas gerufen, ich muss jetzt hier wieder raus aus meiner Komfortzone, ich muss wieder was Neues entdecken, was erleben. Und dann habe ich recherchiert, was ist denn so in Europa eigentlich möglich? Also, ne, ich war ja noch digitale Nomadin. In Europa darfst du dich immer nur 90 Tage in einem anderen Land aufhalten.
Also ach so, in jedem anderen europäischen Land.
Genau, ja. Also Tourist auch. Ansonsten ist das halt kein Aufenthalt mehr. Sonst verlegst du eigentlich deinen Lebensmittelpunkt. Und dann halt, okay, ich mache mir erstmal nur einen Plan für 3 Monate und habe nach einem englischsprachigen Land gesucht, wo die Sonne scheint. Ganz stumpf. Und so bin ich damals in Portugal gelandet, wo ich vorher noch nie war.
Oh, und also jetzt heute bin ich immer noch da. In dem Sinne, dass sie da ganz gut Englisch verstehen, oder
ja.
Wie meinst du das?
Ja, es gibt diese List, ich glaube, die heißt Nomad List, das ist eine Webseite, wo digitale Nomaden ranken können, wie denn das Land im Sinne von Verständlichkeit, Gesundheitsversorgung, Wi-Fi, Unterkunft, Preis, Leistungsverhältnis, solche Sachen ist. Und das ist Portugal mit sehr vielen Orten ganz weit oben. Und also erfahrungsgemäß wirklich hat mich das hier total beeindruckt im Vergleich jetzt zu Italien, Spanien, Frankreich. Spricht man hier, also auch die älteren Bevölkerung sprechen sehr gut Englisch. Wirklich.
Ja.
Die Ämter natürlich nicht.
Naja, okay, gut. Das kann nicht alles perfekt sein.
Nee.
Genau, aber ich erinnere mich auch, dass dann irgendwann durch den Drang, dass Lissabon eben so ein Place to be für die Digital Nomads ist.
Ja.
Und auch offensichtlich aus bestimmten Gründen, weil es eben auch attraktiv ist und einem nicht ganz so schwer gemacht wird. Genau, aber nichtsdestotrotz ist es ja auch nicht ohne Hürden, in so ein, auch wenn es auch ein europäisches Land ist, hinzuwandern.
Genau.
Und wie ist es dann dazu gekommen, dass diese Auswanderungsbegleitung doch dein zweites Standbein geworden ist?
Ja, das kam tatsächlich gerade, weil das alles nicht so einfach ist. Ich war dann meine 3 Monate da und dann war die Zeit halt fällig, dass ich entweder weiterreise und das Land verlasse oder da bleibe und mich anmelde. Und ich habe mich so wohl gefühlt und habe mich gefreut, dass ich endlich eine Base habe, wo ich mir auch vorstellen könnte, hier könnte ich leben mit den Leuten um mich herum, mit der Umgebung. Und dann habe ich sehr spontan gesagt, ich wandere aus. Das heißt, ich habe mich eigentlich null vorbereitet. Ich hatte keinen Plan von diesen ganzen Systemen und Steuern und Finanzen und solche Sachen. Du musst halt deine Selbstständigkeit dann hier anmelden. Das heißt, ich habe alles in Deutschland abgemeldet, was ich noch hatte, und habe das dann in Portugal angemeldet und bin da auf so, so viele Hürden irgendwie gestoßen. Es war so anstrengend. Ich habe ganz viele Fehler gemacht. Ich hatte nach 6 Monaten schon eine Strafe vom Finanzamt im Briefkasten, die ich einfach nicht verstanden habe. Also ich konnte die Zahl lesen. 500 Euro sollte ich zahlen, aber ich wusste nicht, wofür.
Ja, okay, ich meine, das, ja, also es ist jetzt, geht ja fast noch einmal ja, Auto abschleppen oder so, aber trotzdem.
Für solche Sachen, ne, echt. Mhm. Dann habe ich das Gesundheitssystem nicht verstanden und habe da am Anfang echt irgendwie alles selber gezahlt und also kam mir auch total dumm irgendwie vor, weil ich auch niemanden gefunden habe, der sich da hinsetzt und dir das erklärt. Also es gab irgendwie niemanden, geschweige denn irgendwie auf Deutsch.
Mhm. Und aber es gab doch auch Gleichgesinnte. Hatten die nicht das auch schon dann durchgemacht? Aber die hatten auch noch keine Lösung gefunden.
Also die fanden es auch alles schwer und ich hatte tatsächlich, ich war nicht in so einer deutschen Bubble. Das heißt, ich hatte eine Kanadierin, die hatte ganz andere Visa-Einwanderungsbedingungen. Eine andere Freundin war aus England, da war auch so kurz vor Brexit, die hatte auch noch ein paar andere Sachen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, die meisten machen das ja gar nicht ordentlich und ehrlich und so. Das heißt, da waren eher so Leute so, ah ja, das merkt ja keiner, aber die wollte ich halt nicht sein. Ich wollte halt die sein, die das ordentlich und richtig macht. Und war halt nicht in dieser deutschen Bubble. Bei Facebook kann man sich vielleicht ein bisschen Hilfe holen, aber dann hat irgendwie jeder eine andere Meinung. Dann sind wir da tatsächlich auch Berater. Also es gibt eigentlich in Portugal keine Steuerberater, das ist ein ganz wichtiger Punkt hier. Aber Buchhalter nennen die dann irgendwie so ein paar Finanzsachen abnehmen sollten. Die sind mir abhanden gekommen, die haben mich ernsthaft geghostet. Also ganz schlimm, das ist ein ganz, ganz krasses Jahr gewesen. Und dann kam es aber trotzdem, dass ich das angesprochen hat, auch so bei Freunden von Freunden. Svenja ist in Portugal, die lebt da jetzt, die ist jetzt ausgewandert. Mega geil. Man sieht bei Instagram nur Strand und Palmen und so. Und dann wurde ich auch öfter mal angeschrieben, ja, kannst du mir helfen? Wie macht man das denn? Und ich würde gerne im Sommer kommen. Kennst du irgendwen, der ein Zimmer hat? Oder ja, ich habe Leute irgendwie dann auf einmal so bei Skype beraten zu all den Erfahrungen, die ich bis dahin gesammelt habe und habe danach so ein Jahr festgestellt, ja, also anscheinend gibt es diese Person ja wirklich nicht oder diese Lücke muss ja irgendwie gefüllt werden. Also es kann nicht sein, dass jeder durch so eine Tortur durch muss, wenn man sich sein Traumleben, also ich verstehe das auch natürlich jetzt hier nicht, ein Klick, ich bin ausgewandert oder so, ne? Es gehört natürlich was dazu, aber dass es einem so schwer gemacht wird. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das jetzt hier mal. Und dann habe ich mir so einen Instagram-Business-Coach gesucht, die witzigerweise in Brasilien sitzt, also eine Deutsche, nach Brasilien ausgewandert ist.
Instagram-Business-Coach, also die erklärt dir, wie du ein Instagram-Business aufbaust.
Wie du ein Business auf Instagram vermarktest, genau. Also die Business-Idee habe ich ja und zusammen haben wir dann Angebote entwickelt und dann diese ganze Content-Strategie und alles, was zu Instagram-Marketing so dazugehört, das war mir ja komplett neu. Ich habe ja Innenarchitektur studiert. Ne? Ich habe ja irgendwie Jahre meines Lebens gezeichnet, was ich dann nie wieder gebraucht habe. Und diese ganze Social-Media-Welt einzutauchen, das war richtig krass. Also ich hatte mehrere Coachings, weil wenn man sich Hilfe holt, geht es auch irgendwie schneller. Und genau das möchte ich ja mit meinem Business irgendwie auch schaffen, dass andere halt einen einfachen Start haben, dass es schneller auch an vertrauenswürdige Kontakte kommen. Das ist halt mein Business. Und deswegen berate ich bei der Auswanderung oder begleite auch Familien über mehrere Monate, dass man halt wirklich eine Ansprechpartnerin hat, wo man seine Fragen loswerden kann, anstatt halt wieder komplett alleine dazustehen.
Ja, genau. tolle Geschäftsidee. Ja. Aber jetzt zu sagen, nur für deutschsprachige Kunden.
Genau, ich habe das angefangen als deutschsprachig. Ich habe Österreicher und Schweizer auch als Kunden. Könnte jetzt natürlich sagen, ich skaliere das Business und mache das auf Englisch, aber ich fühle mich vertraut mit diesen Regeln, die wir aus Deutschland kennen, oder ich kann die Systeme, die Unterschiede ganz gut erklären, weil ich das Deutsche kenne. Ich würde jetzt ungern anfangen, bei irgendwem aus Italien oder so, das dann auf Englisch zu erklären. Da bin ich noch nicht. Wir wissen nicht, was in ein paar Jahren ist. So. Aber genau, erstmal ist es Deutschsprache.
Und es ist ja auch gemünzt auf Portugal, ne? Und das zu skalieren für andere Länder, wo du ja selber auch noch nicht Wohnt hast, das wäre ja dann auch ein sehr weiter Sprung.
Es gibt schon ein paar, die das so allgemein machen, so was, wie geht denn Auswandern oder was brauche ich dafür? Und die dich da unterstützen und mit dir zusammen die Recherche übernehmen, weil die dann auch schon im Ausland leben und man weiß einfach so ein bisschen so die Struktur, wie geht's denn eigentlich oder wo müsste ich denn Antworten finden, dass man da unterstützt wird.
Ja. Und ich habe mitbekommen, du hast ja auch sogar einen eigenen Podcast, auch einer Freundin zusammen, ne? Leben in Portugal. Und du deckst da so die Lissabon-Region ab und deine Freundin Porto. Was thematisiert ihr da an eurem Podcast?
Also der Podcast ist noch total frisch. Wir sind schon am Aufzeichnen, genau. Also es ist meine Freundin Carmen, die in Porto lebt, die ist dorthin ausgewandert, hat einen portugiesischen Mann und zwei Kinder, decken auch so ein bisschen Familienleben und ich als Selbstständige so ab. Also wir haben beide in Stuttgart gearbeitet und mal hat es uns ins Ausland gezogen und Reisen und so. Also wir haben schon viele Gemeinsamkeiten. Aber sie hatte es damals auch nicht leid, die ist schon seit Neujahren hier. Und wir haben uns schon über Instagram versucht, diese Echtheit oder Authentizität herzustellen, dass wir so live gehen, Interviews machen, dass man uns sehen kann, dass wir über Sachen sprechen und Leute uns zuhören können. Auf Instagram haben wir aber festgestellt, das ist ja alles sehr, sehr schnelllebig da und die Leute swipen irgendwie immer nur und kennen das ja von mir selber, dass man ja meistens irgendwie kaum Zeit hat. Und Podcast ist langfristig oder ist wirklich was für jemanden, der sich das gezielt auf die Ohren gerade packt. Und ich durfte schon mal in einem Podcast-Interview über diese Auswanderung nach Portugal sprechen und das lief richtig gut. Ich habe ganz tolle Anfragen bekommen. Und dann habe ich ihr das so ganz spontan vorgeschlagen. Sollen wir nicht 2025 einen Podcast machen? Ja, also wir sprechen, wie gesagt, wirklich über authentisch, wie ist es denn als Deutsche in Portugal zu leben? Wir machen unterschiedliche Themen, wir werden die Leute fragen, was wollt ihr denn so hören? Damit man einfach einen realistischen Eindruck bekommt, weil leider ist es auch so, vielleicht so ein bisschen geschönt da draußen, ne? Was auch in meinem Kopf damals war, ich will auswandern, am Strand leben und so, das ist natürlich keine Auswanderung, da gehört so viel mehr dazu, irgendwie ganz, ganz viele neue Probleme, die dazukommen, man kann sich auch selber irgendwie. Also man nimmt sich selber immer mit. So, wenn ich ein Land verlasse, habe ich immer noch meine Struggles oder meine Werte. Und da muss man erstmal mit klarkommen im Alltag.
Also da höre ich bestimmt auch gerne mal rein. Wie oft veröffentlicht ihr? Habt ihr einen Rhythmus alle zwei Wochen?
Alle zwei Wochen,
wie bei mir.
Genau.
Weil es ist ja auch sehr aufwendig, sowas zu
produzieren. Es ist sehr aufwendig, gerade wenn du noch auf allen anderen Kanälen irgendwie rumspringst. Also ich bin bei Instagram, wir sind noch bei TikTok, ich habe einen Newsletter, eine Website.
Noch. Oh Gott.
Ja, ja, wir sind überall vertreten. Aber es ist...
Da muss man ja heutzutage, ne?
Muss man, ne? Aber es ist super aufwendig und es ist ja auch keiner bezahlt dich so für einen Instagram-Post. Ja, keiner entlohnt dich für eine Podcast-Folge. Wir stecken da so viel rein, um überhaupt diesen Bekanntheitsgrad zu erreichen, dass man uns findet. Ja, das ist schon nicht ohne.
Ja.
Kennst du ja.
Ja gut, für mich ist es ja eher eine Selbstverwirklichung, aber
Die Business-Idee kommt da noch.
Genau. Was mich da mal interessieren würde, also du hast dich ja selbstständig gemacht und arbeitest virtuell aus Portugal. Wie ist das bei deinen Kunden? Sind das auch alles eher digitale Nomaden, die irgendetwas virtuell arbeiten, aber eben einfach von dem neuen Lebensmittelpunkt aus? Oder gibt es auch einige, die dann versuchen, in Portugal zum Beispiel angestellt zu sein oder irgendetwas anderes zu machen, außer dieses typische virtuelle Arbeiten?
Ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob das Hälfte-Hälfte ist, aber ja, die meisten haben schon ihr eigenes Online-Business. Die haben sich das auch in Deutschland so aufgebaut. Ob das jetzt irgendwie mit einem Partnerunternehmen ist oder bei Amazon oder was haben wir noch, so Schmuckdesigner, was dann einfach aus Portugal machen. Oder was auch gibt, Yoga-Lehrer ist auch irgendwie total beliebt, weil man wahrscheinlich vorher war man in so einem Yoga-Camp hier oder Surf-Camp und da hat man gedacht, das ist aber irgendwie schön hier, ich glaube, ich bleibe. Und dann kannst du auch so vor Ort, also in Präsenz machen. Ich hatte aber auch schon Kunden, die sind dann erstmal bei so einem Unternehmen angefangen. Vielleicht kennt das jemand, Teleperformance heißt das. Das ist quasi Kundendienst, das ist eine ganz große Firma hier in Portugal, die auch unter anderem halt deutschsprachige Menschen suchen für den Kundendienst. Das ist erstmal, sag ich mal, so ein Schritt rein ins Land. Das ist jetzt kein super Verdienst, ist vielleicht auch keine tolle Arbeit, aber die unterstützen einen auch sehr, sehr viel und helfen einem Anschluss zu finden und die Sprache zu lernen. Das hat schon Vorteile. Das wäre so das Einzige, was ich denke, wo Leute wirklich die angestellt sind, aber meistens sind die tatsächlich selbstständig. Also es ist auch meine Hauptzielgruppe Selbstständige, weil das auch ein Schwergebiet ist. Ich habe ja jetzt keine eigenen Kinder und also weißt du, dieses ganze Schulsystem, habe ich mich auch nie angefangen mit zu beschäftigen. An.
Ich wollte jetzt einfach mal wissen, ne? Also was gibt es noch für Optionen? Also wenn man jetzt nur das macht.
Und es gibt ja auch die Option, du kannst ja mit deinem alten Arbeitgeber, also wenn das jetzt auch irgendwie eine große Firma ist, die auch in Portugal zu welcher Zweigstelle oder Tochterfirma hat, kannst du nach einer Entsendung fragen oder du wirst halt bei der Firma angestellt oder du machst dich halt selbstständig und arbeitest weiterhin für den Kunden. Das sowas habe ich ja auch gemacht. Oder es gibt halt noch die Variante, die ist halt ein bisschen kostspieliger, dass eine Agentur als Zwischenstelle eingeschaltet wird zwischen den beiden Ländern. Das nennt sich Employer of Record. Mhm. Das kann man auch machen, damit man irgendwie den alten Job zu den alten Bedingungen vielleicht behalten kann. Kostet aber schon so ein bisschen mehr. Muss man sich auch speziell beraten lassen.
Noch mal so zurückblickst an dein Auswandern jetzt speziell nach Portugal. Was waren da deine 3 Erfolgsfaktoren? Warum hast du das gut hingekriegt? Wer oder was hat dir geholfen?
Ganz viel Mut gehört dazu. Auch der Wille zur Veränderung. Also ich wollte ja was in meinem Leben verändern. Ich wollte ja nicht so weitermachen und auch gegen den Strom schwimmen, weil natürlich reden an sehr viele Leute rein. In Deutschland hast du es doch besser. Der Wille, die Komfortzone zu verlassen. Also es ist halt einfach. Aber wenn man halt nur auf der Couch sitzt und träumt, dann kommt halt nichts. Also man muss halt wie ins Unbekannte, ins kalte Wasser springen. Also Mut, Veränderung und auf jeden Fall Komfortzone verlassen.
Und es hört sich ja erstmal so an, als ob du jetzt wirklich sehr zufrieden bist, da du jetzt gerade arbeitest und lebst. Oder hast du schon wieder ein anderes Traumziel?
Die Traumziele hören, glaube ich, nicht auf. Ich glaube, ich habe diesen Travelbug, Reisefieber. Mhm. Ich plane oder ich überlege, eine Reise nach Brasilien zu machen im Oktober. Die wird jemand organisieren, aber ich habe ja noch ein paar Bekannte vor Ort. Also da freue ich mich auch wieder so ein bisschen mein Backpack und minimalistisch unterwegs sein. Aber Portugal ist auf jeden Fall meine Basis. Ich komme hier sehr gerne hin zurück. Ich habe hier meine Freunde, mein soziales Netzwerk. Ich kenne mich hier aus. Meine Familie war ja schon 2-mal da. Die finden es auch richtig klasse. Die kündigen sich schon wieder an. Ja. Ich glaube, dass das Reisen oder auch in die Ferne und immer wieder was Neues entdecken, was Neues von dieser Welt sehen, das wird auf jeden Fall nicht aufhören.
Das steckt ja in dir drin. Genau. Gut. Ich sage erstmal vielen Dank, Svenja, dass du deine Erfahrungen mit mir und meinen Hörern geteilt hast. Und wir packen am besten auch deine ganzen Podcast-Links und sonstigen Website-Links von deinem Business in die Shownotes. Und dann können die Leute sich das auch nochmal genauer angucken, wenn sie vielleicht auch den Wunsch haben, nach Portugal auszuwandern oder in ein anderes Land lassen.
Oder virtuelle Assistenz oder so. Ja, auf jeden Fall kann ich dir nachher gerne alles geben.
Super.
Gut, klasse. Das hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Das war's für heute mit Second Bloomers. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann abonniert gerne meinen Podcast. Meldet euch bei mir, wenn ihr Menschen mit spannenden beruflichen Wechseln oder Experten für dieses Gebiet kennt. Ich bin Julia Pall-Schönbein und über das gleichnamige LinkedIn-Account oder bei Instagram unter Second Bloomers zu erreichen.